University Learning Inc., der Corporate Learning Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu eLearning Inc., dem Corporate Learning Podcast der Share EMC. Ich bin Vanessa. Heute sprechen wir über ein Thema, das wahrscheinlich viele kennen, aber nur wenige wirklich lösen. Wie kommt man weg von, das haben wir immer schon so gemacht? Und was braucht es, um Lernen in einem globalen Unternehmen wirklich neu zu denken? Organisatorisch, technologisch und kulturell. Darüber spreche ich heute mit Kai, Global Head of Learning and Development bei BSH. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Magst du dich selbst kurz vorstellen?
Sehr gern. Hallo Vanessa, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Kai Sponer. Ich bin bei der BSH Bosch Siemens Hausgeräte. Jeder kennt wahrscheinlich unsere Produkte. Ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere einen Kühlschrank oder eine Waschmaschine von meinem Unternehmen in seinem Haushalt stehen hat. Ich bin seit 5 Jahren der Head of Global Learning. Das heißt, ich darf unsere globale Personalentwicklung verantworten. Und bin mittlerweile fast 10 Jahre in der BSH. Ich bin Seiteneinsteiger in das Thema. Ich habe eigentlich gestartet in der BSH im Bereich digitale Transformation, durfte dort ein Strategieteam leiten zum Thema Digital Touchpoint Strategy. Das heißt, wir haben uns um Kanäle und Touchpoints gekümmert, die mit unseren Konsumenten zu tun hatten. Und ein Teil meiner Aufgabe war dort auch schon, Trainings aufzubauen. Das heißt, ich war eigentlich im Bereich L&D auf der anderen Seite. Ich war Concept Lead und durfte viele Trainings konzeptionieren und auch halten zu dem Thema und hatte so schon immer sehr viel Verbindung in Richtung Personalentwicklung. Was braucht es, um neue Themen vor allem im Unternehmen gut zu platzieren und dafür auch zu sorgen, dass letztlich auch die Akzeptanz von neuen und transformatorischen Themen entsprechend ihren Erfolg haben in einem großen Konzern wie der BSH.
Eine Transformation hast du dann ja auch heute in deinem Team gemacht. Darüber sprechen wir ja nachher noch. Du hast jetzt schon gesagt, du warst vorher bei BSH in einem anderen Team und vorher warst du ja auch bei Apple und Disney. Also sind ja auch sehr bekannte Unternehmen, wo du warst. Was davon prägt deinen Blick auf Lernen heute am meisten?
Also in der Retrospektive ist immer irgendwie ein Blick auf Lernen dabei gewesen, auch wenn meine Rollen ganz andere waren. Also dazu muss man wissen, dass meine Rolle bei Disney zum Beispiel sehr Business Development lastig war. Wir waren im digitalen Umfeld. Ich habe bei Disney, war dort fast 7 Jahre, den Bereich aufgebaut und geleitet, der digitale Distribution verantwortet und geleitet hat und gemacht hat. Das heißt, digitale Distribution kann man sich vorstellen, alle Inhalte von Disney, die auf irgendwelche digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt und dort eben genutzt werden. Und das waren zu Zeiten 2004. Also digitale Endgeräte, die irgendwas downloaden konnten, das waren zum ersten Mal Handys. Wir sind mit Spielen gestartet. Und ich gebe es zu, wir waren auch diejenigen, die dafür letztlich auch ein bisschen verantwortlich waren, dass Jamba mit seinen blöden Klingeltönen und Ähnlichem da Inhalte hatten. Aber wenn man sich Disney heute anschaut, Disney Plus, der Kern dessen, was dort gemacht wird, der hat mit meinem Team zu tun gehabt. Und auch da war Lernen schon immer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, aber ganz anders. Also in der Nachschau, muss ich sagen, ist dort Lernen irgendwie so mitgemacht worden und auch erwartet worden, war Teil der Kultur, dass man einfach lernt. Und das ist jetzt schon 20 Jahre her. Also insofern muss ich sagen, das war spannend zu sehen, dass es stärker in der Kultur verankert war, dass jeder Mitarbeitende letztlich auch die Verantwortung für sich getragen hat und gesagt hat, okay, ich will mich weiterentwickeln. Und die Rolle von HR in dem Fall war eigentlich eher untergeordnet. Die haben Inhalte zur Verfügung gestellt, haben Impulse gegeben, aber es kam eigentlich aus den Teams heraus, von den einzelnen Leuten. Und bei Apple war es ähnlich. Auch dort gab es es gab dort gar keine L&D. Also das haben so die HR-Business-Partner mitgemacht irgendwie. Das, ne, da kamen die Impulse und dort gab es ganz klare Standards, was bei Apple anders war. War zum Beispiel dort, ich hatte eine klassische Sales-Rolle bei Apple. Also ich hab Sales gemacht für Hardware und dort ist natürlich das Thema Verhandlungen, wir haben echt große Beträge bewegt. Also insofern, wir waren für einen sehr, sehr großen Umsatz verantwortlich, ein kleines Team mit großer Umsatzverantwortung und dementsprechend war natürlich unser Gegenüber meist die Einkaufsleitung, teilweise sogar, also von den Mobilfunkbetreibern teilweise sogar, wir waren mit dem Vorstand immer wieder zugange. Das heißt, wir mussten natürlich gut verhandeln können. So, und das war zum Beispiel ein Standard, dass wir durch ein Training aus der Apple Academy durchgegangen sind. Das heißt, dort ist wenig von außen im Unternehmen angeboten worden, sondern es gab quasi eigene Trainer, ein eigenes Trainingsprogramm und damit natürlich auch sehr viel Kultur, die vermittelt wird, wie wir auftreten, wie wir verargumentieren, wie wir uns und unsere Produkte verkaufen. Also insofern ganz anders als das, was ich jetzt bei Bosch und bei der BSH erleben darf. Das ist spannend und hilft mir natürlich auch so ein bisschen, beide Seiten auch zu kalibrieren. Ne? Was habe ich quasi als Mitarbeitender erlebt? Was sind unterschiedliche Kulturansätze, auch unterschiedliche Technologien? Und das hilft mir ein Stück weit auch in meiner jetzigen Rolle, nicht zu sehr nur die Brille BSH und Bosch auf.
Ja, vielleicht jetzt zu BSH. Wie war denn das Learning and Development Team da? Fangen wir mal an. Wie war es strukturiert, als du gestartet bist? Ich weiß, jetzt sieht es ja anders aus, aber wie war es zu deinem Start?
Ja, wie gesagt, ich bin ja ein Seiteneinsteiger und meine Aufgabe, als ich in die HR gewechselt bin und damals hieß es noch die BSH Academy und die gab es sehr, sehr, sehr lang und das passt vielleicht zu dem Titel, das haben wir schon immer so gemacht, war sehr dezentral organisiert. Das heißt, es war eine typische, ich würde mal sagen, so eine Corporate Function, die im Prinzip Empfehlungen ausspricht und vielleicht mit dem einen oder anderen Anbieter globale Verträge macht und die anbietet, aber es gab eben auch sehr lokale Academies. Und das Team war sehr klein und das war auch letztlich sehr Münchenlastig. Unser Headquarters in München. Wir haben in Deutschland natürlich von unseren knapp über 50.000 Mitarbeitenden 10.000 in Deutschland sitzen, ein bisschen mehr sogar. Das heißt dementsprechend, wir waren natürlich da jetzt erstmal recht deutschlandlastig. Und die Aufgabe war im Rahmen einer Reorganisation, lass uns unter anderem auch lernen, neu denken. Also wir haben viele COEs neu gedacht in HR und lernen eben als das COE mit der Aufgabe, wir müssen vor allem effizienter werden. Also der Kritikpunkt aus den Fachbereichen, aus dem Business heraus war sehr deutlich. Wir machen viele Dinge selber, weil wir von euch nicht die Unterstützung bekommen, die wir brauchen. So, und eine meiner Maximen ist eben Kundennähe, Kundenorientierung. Insofern, mein erster Eindruck war erstmal, okay, die Angebote sind ganz gut und das war so die Post-Corona-Zeit. Das heißt, wir haben jetzt erstmal sehr viele Angebote gemacht und da gab es auch eine hohe Bereitschaft, letztlich auch Investitionen zu tätigen. Und das galt es jetzt auch mal zu bereinigen, um mal genauer drauf zu schauen, was davon wird denn wirklich genutzt und was wird nicht genutzt und was braucht vor allem der Kunde. Das heißt, in dieser Anbahnungsphase, in dieser Reorg-Phase, wo wir erstmal konzeptionell überlegt haben, wie können wir das Ganze aufsetzen, war eine der meisten Aufgaben, die wir gemacht haben. Wir haben ganz viel mit den Fachbereichen gesprochen und haben uns angehört, was brauchen die und was haben sie nicht bekommen und wie ticken sie und haben gesehen, wir haben ein ganz inhomogenes Bild im Unternehmen. Also Kompetenzmanagement war in manchen Fachbereichen hoch ausgeprägt, sehr reif. Ein Reifegrad, der so hoch war, dass wir teilweise davon lernen konnten und teilweise gar nicht bekannt. Und dieses Bild irgendwie mal auf einen Nenner zu bekommen und daraus ein Zielbild zu gestalten, damit haben wir im Prinzip gestartet.
also es gab verschiedene kleinere lokale Akademien, als du gestartet hast. Und deine Aufgabe war es, das Ganze neu zu denken, weil die Fachbereiche von diesen lokalen Akademien nicht das bekommen haben, was sie wollten.
Ganz genau.
Und woran lag das, dass sie von diesen lokalen Akademien nicht das bekommen haben? Also wo war der Sand im Getriebe?
Der Sand war unter anderem darin, dass wir auch zu wenig Leute waren. Ne? Also das braucht viel Aufmerksamkeit und viel Manpower und Womanpower, um letztlich auch nah am Business sein zu können. Und dann natürlich auch ein Konzept, ein gutes Konzept, in dem du Standards setzen kannst. Und die gab es so nicht.
Okay. Und was war die Zielvision dann? Also Lernen, Neudenken, war die oder gab es schon eine konkretere Zielvision?
Genau. Wir haben dann gesagt, okay, wir möchten organisatorisch uns so verändern, dass wir effizient und nah am Kunden sein können. Das heißt, wir haben erstmal tatsächlich ein globales Team gebildet, das wirklich Ende zu Ende verantwortlich ist für Lernen. Vom quasi ganz früh vom ersten Kontakt und auch vom Thema Kompetenzmanagement kommend. Also was sind denn so unsere Kompetenzen, die wir brauchen, die wir jetzt brauchen, die wir in der Zukunft brauchen, die Definition dieser Kompetenzen mit den Fachbereichen. Wir haben in Rollen gedacht. Das heißt, wir haben auch eine Rolle im Fachbereich mitgedacht und haben gesagt, wir brauchen bei euch jemanden, der zentral verantwortlich ist für das Thema Kompetenzmanagement, mit dem wir als Counterpart letztlich immer wieder ansprechen können, an den wir andocken können. Und dann haben wir das Team gebündelt, sind also alle unter diesen Global Learning Campus eingezogen mit klaren Verantwortlichkeiten. Wir haben in Rollen gedacht im Sinne von wer designt, wer ist Admin. Also die Rollen waren vorher nicht klar und zumindest nicht so, dass in jedem Land dann auch immer jemand war, der die Verantwortung hatte. Also ne, das hat sich dann auch technologisch gezeigt. Es gab halt eben sehr viele unterschiedliche Lernplattformen, unterschiedliche Anbieter, was auch dazu geführt hat, dass natürlich die Preise, die wir bezahlt haben am Markt, nicht immer in unserem Sinne waren, weil natürlich die Anbieter auch irgendwann mal verstanden haben, okay, die sprechen gar nicht miteinander oder zumindest nicht so, wie sie wussten. Und dementsprechend haben wir natürlich auch nicht die Preisbündelung oder die Einkaufsbündelung realisieren können, die es gebraucht hat. Und letztlich haben wir aus dieser Rolle, die wir gedacht haben im Fachbereich, auch gesagt, wir müssen uns intern so aufstellen, dass wir diese Rolle gut abholen und gut integrieren können. Das heißt, Co-Creation war für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben uns dann nach 5 großen Themenbereichen organisiert. Wir nennen die Shapes. Das sind so Themenbereiche wie Sales und Marketing, alle produktionsnahen Themen und so weiter. Also das sind große Gruppen, die eben zusammen mit den Fachbereichen letztlich sehr eng arbeiten, um Trainingsbedarfe zu ermitteln, um Trainings zu designen, um Trainings an den Markt zu bringen. Und das Ganze noch, wir sind ein globales Unternehmen, natürlich auch mit lokalen Perspektiven. So, also es klingt erstmal ziemlich kompliziert, ist es gar nicht. Das hat dazu geführt, dass wir deutlich näher am Thema sind. Das hat dazu geführt, dass wir auch effizienter arbeiten konnten, dass wir Standards setzen konnten und dass wir eben daraus auch große, global ausgerollte Programme an den Start bringen konnten und letztlich dadurch auch unser Lernbudget deutlich besser und effizienter nutzen.
Vielleicht, du hattest gesagt, ihr wart am Anfang ein sehr kleines Team. Mit wie vielen Mitarbeitenden habt ihr gestartet und wie viele Mitarbeitende seid ihr jetzt und wie viele Rollen habt ihr in diesem Team?
Wir sind gestartet, das ehemalige Corporate-Team waren 7 Leute, inklusive mir. Und nach der Reorg sind wir knapp über 30.
Okay, ja.
Und wir haben tatsächlich nicht an allen Standorten immer jemanden sitzen, der im Prinzip auch lokal verantwortlich ist. Haben wir aber ein ganz gutes Konzept, wie wir uns organisiert haben, um da letztlich auch Kräfte zu bündeln. Klar. Mhm. Und insofern zusammen mit den, und die rechnen wir wirklich dazu, also die Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen, die Kompetenzmanagement betreiben, die mit uns arbeiten, die in Co-Creation gehen, bilden den Hauptteil des Learning Campus an sich. Also das, die große Community besteht aus fast 100 Leuten und mit einem Mix zwei Drittel, ein Drittel, also zwei Drittel aus dem Business und ein Drittel wir. Und so, glauben wir, ist auch ein gesunder Mix.
Und in den Fachbereichen, die Personen sind, die wirklich, ist das dann ihre Hauptaufgabe sozusagen, das Thema Lernen und Lerninhalte generieren? Oder ist das so, wie bei wem hast du gesagt, es läuft so nebenher?
Es ist tatsächlich so, dass in den meisten Fachbereichen das Thema Kompetenzmanagement wirklich eine der Hauptrollen ist.
Okay, ja.
Die Kolleginnen und Kollegen mit einnehmen. Und deine Frage vorher war noch, in welchen Rollen denken wir? Wir versuchen da auch relativ uns schlank aufzusetzen. Wir haben Rollen wie, wir nennen das Journey-Architekten oder Lerndesigner. Wir haben lokale Lernspezialisten. Das sind diejenigen, die letztlich die globalen Programme in den Ländern so übersetzen, dass sie funktionieren, dann auch verbunden im Zweifel mit einer Anbieterauswahl, die eben im Land, in China zum Beispiel oder in Indien, so vornehmen, dass dann auch die Inhalte gut vermittelt werden können, dass die Programme gut laufen. Wir haben die Admins, und auch das ist neu, die Admins sind teilweise auch im Fachbereich. Also Admins sind sehr stark diejenigen, die im LMS arbeiten. Und auch da haben wir einen dezentralen Ansatz, dass eben auch Admins im Fachbereich sein können, um letztlich auch da Geschwindigkeit einfach halten zu können, dass wir nicht der Bottleneck sind.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, im LMS arbeiten, und vorher hattest du ja gesagt, ihr hattet so ganz verschiedene Systeme und habt dann ja auch vielleicht, das war einfach auch ein Kostenaspekt. Wie habt ihr denn entschieden, was ihr behaltet und was ihr radikal streicht? Also wie seid ihr da vorgegangen?
Die Zielmaxime war natürlich, einen Standard zu setzen und Kosten und Komplexität zu reduzieren. Das ist in einem Konzern, in dem es viele, viele Jahre immer wieder nach oben ging, und wir waren, muss man sagen, einer der tatsächlich Profiteure der Pandemie. Die Menschen konnten nicht mehr in Urlaub fahren, waren viel zu Hause und haben natürlich proportional mehr Geld ausgegeben für große und kleine Haushaltsgeräte als vorher. Das heißt, und auch vorher hatten wir wirklich sehr gute Jahre. Da ist der Kostendruck nicht so hoch, und dadurch ist letztlich eine Situation entstanden, dass dann eben auch aus dieser Tatsache heraus, dass wir als ehemalige Academy so nicht liefern konnten, natürlich die Fachbereiche viel selbst gemacht haben. Und dann haben sie sich in den Ländern unterschiedliche kleine LMS angeschafft. Also es war ein sehr fragmentiertes Bild. Als ich allein diese Liste mal gesehen habe an unterschiedlichen Plattformen, die genutzt werden, also sowohl für Learning Management als auch für Content Creation, das waren fast 40 Stück. Und das ist natürlich entsprechend nicht, damit kannst du keine Standards setzen. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Und das war das große Ziel, erstmal Standards zu setzen, Kosten und Komplexität zu reduzieren. Und ja, natürlich ist dann wichtig, dass die Bedarfe der Länder und der Fachbereiche entsprechend gesehen werden. Und natürlich muss man auch da immer Kompromisse machen. Das heißt, das war nicht immer ein konsensgetriebener Prozess, muss man auch ganz klar so sagen. Aber ein Stück weit immer mit dem Bedarf der Fachbereiche im Auge. Und wenn wir eine 80-20-Lösung erreicht haben, dann hat es meist auch gut funktioniert. Und letztlich konnten wir dann auch die Fachbereiche und letztlich auch die Länder davon überzeugen, dass wir mit einem Standard weiterfahren, mit einem zentralen, großen Learning-Management-System, und konnten dadurch auch einiges tatsächlich an Effizienzen gewinnen.
Was war denn in diesem Technologie-Part, also diese eine Basis zu schaffen, der schwierigste Teil? Gab es da so eine Stelle, wo ihr am Anfang was falsch gedacht habt oder wo ihr euch verschätzt habt? Hast du da vielleicht so einen Tipps auch für die Zuhörerschaft, wie man da vorgeht? Ich glaube, BSH ist nicht das einzige Unternehmen, das irgendwie da fragmentierte Lösungen hat und einen Standard schaffen möchte.
Ich will gar nicht sagen, dass das alles, also auch jetzt sehen wir, dass noch nicht immer alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Da sind wir sehr selbstkritisch und insofern ist es immer schwierig, Tipps zu geben. Ich glaube, jedes Unternehmen hat seine eigenen Herausforderungen, seine eigenen Strukturen und ich kann nur sagen, wir haben gelernt, dass es auf der einen Seite sehr, sehr wichtig ist, eben alle Stakeholder und alle Fachbereiche oder so gut wie alle mitzunehmen, so viel wie möglich mitzunehmen, sagen wir es mal so.
Ja.
Das hilft, um die Akzeptanz zu steigern. Aber auch da, wenn man Standards schafft, dann hat man ja immer die Wahl, nimmst du eine Best-of-Breed oder eine Best-of-Suite-Lösung. Wir haben uns für eine Best-of-Suite-Lösung entschieden. Das heißt, wir mussten so oder so Kompromisse machen als Unternehmen. Und wir verlassen uns dann ein Stück weit auch auf die Qualität dieser Prozesse, die eben mit dieser Lösung kommen. Und im Nachhinein muss ich sagen, hat das nicht das gehalten, was wir uns erhofft haben. Das heißt, ich würde, glaube ich, noch mehr Zeit damit verwenden, genau diese Standards zu hinterfragen und nochmal zu schauen. Wir haben sehr viele Prozesse verändert und haben sicherlich dadurch auch viele Dinge jetzt besser machen können. Aber wir sehen, dass leider der Teufel im Detail steckt. Und ich kann da jetzt keine konkreten Beispiele nennen. Das würde, glaube ich, über den Rahmen hinausgehen. Aber der Tipp, den ich gebe, wäre das kritische Hinterfragen von diesen Standards und von diesen Prozessen, die da mitkommen, die quasi Industriestandards sind und die Best of Suite sind. Das hat für uns zumindest nicht immer gut funktioniert.
Okay. Vielleicht ohne jetzt ins Detail zu gehen, wie sieht denn jetzt eure neue technologische Basis aus und wie wird sie genutzt? Also was sind so die Hauptprozesse, die ihr da jetzt geschaffen habt?
Sie wird mittlerweile von fast allen Fachbereichen, auch von fast allen Ländern genutzt. In der Tat auch in Regionen, die doch sehr speziell sind. Also eben auch China, Indien. Also wir konnten wirklich einen globalen Rollout erreichen, der gut funktioniert. Wir holen die letzten großen Fachbereiche jetzt noch mit rein. Und was auch wirklich gut funktioniert hat, war, dass wir es geschafft haben, ein Versprechen zu halten gegenüber der Fachbereiche, was das Timing angeht. Auch das ist gar nicht so trivial zu sagen, okay, wir machen ein komplettes Software-Migrationsprojekt und wir haben uns damals im September 23 dazu committed, im September 24 damit live zu gehen. Und wir konnten es tatsächlich halten. Also auch da hat das Team zusammen mit den Fachbereichen fantastische Arbeit geleistet. Wir haben sehr viel gelernt. Es waren sehr viele schlaflose Nächte, viele Wochenenden, aber es hat wirklich sehr gut funktioniert. Also die reine Migration hat super geklappt. Wir sehen auch, dass die Akzeptanz auf Lernerseite hoch ist. Das sehen wir daran, dass die Anfragen recht hoch sind. Also wir hatten eine sehr intensive Hypercare-Phase. Und zwar nicht nur von den Admins und nicht nur von der kleineren Gruppe, sondern auch von Managern und auch selbst bei uns im Vorstand, wo wir gesehen haben, okay, es wird genutzt. Wir müssen noch ein bisschen nachschärfen. Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass dieser Change-Prozess besser funktioniert. Das würde ich heute anders machen. Das haben wir ein Stück weit unterschätzt. Also die Kommunikation zu den Lernern, die haben wir zwar am Anfang intensiv gemacht, aber dann sind wir so ein Stück weit übergegangen in, okay, so langsam müssten sie es verstanden haben. Und das haben wir unterschätzt. dass wenn man nicht regelmäßig in einem LMS arbeitet, und da sehen wir natürlich so unsere Perspektive, wir haben das ständig vor der Nase, aber das hat nicht jeder Manager und auch nicht jeder Lerner ständig vor der Nase. Und ja, dementsprechend würde ich heute viel mehr kommunizieren. Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp. Einfach in eine ganz, ganz intensive Kommunikation gehen und steht der Tropfen hüllt den Stein und immer wieder auch auf die Details hinweisen. Das sorgt, glaube ich, für eine schnellere Akzeptanz.
Jetzt hast du schon gesagt, es ist euch auch gelungen, wirklich viele mitzunehmen und auch, dass jetzt das System oder euer Standard in Ländern wie China, Indien genutzt wird. Du sagst jetzt, man kann immer noch mehr kommunizieren und noch kontinuierlicher, aber vielleicht wie ist euch dieses Initiale überhaupt gelungen? Also wie habt ihr das geschafft in den ersten Projektschritten, dass die Akzeptanz eben auch in Ländern wie China, Indien da ist? Wie habt ihr die Leute ins Boot geholt? Habt ihr da einfach Infoveranstaltungen gemacht oder gab es Pilotprojekte dort?
Wir haben ganz bewusst keine Piloten gemacht, sondern wir haben uns dazu entschieden, einen Big Bang Rollout zu machen. Das heißt, okay, wir legen einen großen Schalter um und dann wird migriert, beziehungsweise dann wird gestartet und dann werden auch Altsysteme abgeschaltet.
Warum?
Weil wir gesehen haben, dass, und da haben wir natürlich auch sehr viel mit dem Anbieter und dem Systemintegrator auch gesprochen, weil wir gesehen haben, dass diese Staged Rollouts nicht immer gut funktionieren. Und insofern haben wir uns einfach dafür entschieden zu sagen, wir machen einen Big Bang Rollout. Wir haben dann doch, also wir sind uns nicht ganz treu geblieben, wir haben doch dann eine Welle noch hinterhergeschoben, wo wir gesagt haben, okay, alle diejenigen, die jetzt noch mit großen LMSen arbeiten, die ziehen wir später nach. Also es war so ein Hybridmodell, muss man sagen, zwischen einem Big Bang Rollout und dann quasi eine zweite Welle. So. Was haben wir gemacht? Wir haben sehr viel zugehört. Wir haben Bedürfnisse, Bedarfe eingesammelt. Was braucht ihr? Was macht ihr damit, um zu verstehen, wie sehen die Prozesse aus? Und was können wir an diesen Prozessen abdecken? Was muss neu gedacht werden? Und wie gesagt, das ist auch ein langwieriger Prozess. Also das ging nicht innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen, sondern der Prozess hat sich fast ein Jahr gezogen in dieser ganzen Vorbereitung.
Ich würde jetzt auch gerne nochmal, was auch sicherlich ein längerer Prozess ist, das Mindset mit dir schauen. Wir haben ja schon so ein bisschen angeteasert, wir wollen auch drüber reden von diesem, wir haben das immer schon so gemacht, wie man da ein bisschen so wegkommt. Deswegen, was war so die typische Art, wie L&D gedacht und gearbeitet hat jetzt vor dem Projekt, bevor du die Teams umstrukturiert hast?
Kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich ja da auch noch gar nicht so drin war. Also auf der anderen Seite, ich habe es als Lerner natürlich und auch letztlich als Concept Lead so von außen betrachtet gesehen, dass es teilweise auch sehr themenbezogen war. Also wir hatten aus der digitalen Transformation heraus natürlich unsere Themen, die haben wir mitgebracht und haben wir Unterstützung gefunden. Da war aber wenig Impuls und das war so ein Stück weit eine erweiterte Admin-Rolle, die dieses Team hatte. Und der Impuls kam meist aus den Fachbereichen und entweder das wurde mitgegangen oder nicht. Und wenn die Fachbereiche gar nicht erst den Kontakt gesucht haben, dann haben die wirklich selber gemacht, die Fachbereiche. Und insofern, das war nicht wirklich eine treibende Rolle und eine Rolle, die so richtig geowned hat. Aber da möchte ich jetzt auch offen gestanden kein falsches Bild zeichnen, weil ich dieses Gesamtbild so gar nicht wirklich liefern kann, weil ich es nicht hinter den Kulissen gesehen habe. Das ist so eine Wahrnehmung, die wir da von außen hatten. Und es hat für die ganzen Digitalthemen wirklich fantastisch funktioniert. Also muss man ganz klar sagen. Was neu ist, ist tatsächlich das Mindset, dass wir in Co-Creation gehen mit den Fachbereichen. Und das wird wertgeschätzt. Und das sehen wir auch, dass es mittlerweile auch diese Rolle des Kompetenzmanagers im Fachbereich bei uns im Unternehmen in fast allen Bereichen gibt. Und wenn sie nicht voll ausgeprägt ist, im Sinne von, es ist ein Fulltime-Job, dann haben wir zumindest immer gute Ansprechpartner, die über das Thema Kompetenzmanagement Bescheid wissen, mit denen wir uns austauschen können, die wir versuchen zu enablen. Und insofern sind wir als Organisation deutlich stärker vor die Welle gekommen, sowohl in den Abläufen organisatorisch als auch in den Themen. Und das ist wirklich, da muss ich auch dem Team ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen, weil das natürlich ein Mindset-Shift ist, der nicht über Nacht funktioniert. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, wie eine Rolle vorher gestaltet war, wie sie jetzt gestaltet ist. Das hat viel mit Veränderungswillen zu tun, auch die Arbeitsweise. Mir war wichtig, agil zu arbeiten im Team. Wir haben ein Umfeld als Unternehmen, das sich gerade sehr stark verändert, sehr dynamisch ist. Sehr viel Konkurrenzdruck aus China, Märkte, die teilweise sich schon fast über Nacht verändern. Also auch da müssen wir einfach so schnell reagieren, wie das Gesamtunternehmen reagieren muss. Und dementsprechend war mir auch ein Kollaborationsmodell wichtig, das agil arbeitet, das repriorisieren kann, ohne in Aktionismus zu verfallen. Das heißt, auch da gibt es gewisse Rollen, die besetzt werden müssen. Wir haben Product- oder Shape-Owner-Rollen. Wir haben agile Coach-Rollen. Das heißt, in diese Rollen reinzuwachsen, braucht Zeit, braucht auch den Willen, sich zu verändern, auch aus der Komfortzone rauszugehen. Und dazu haben wir dann von Anfang an gesagt, diese Shape-Owner-Rollen, das sind eben diese fünf großen Teams, die sich um diese fünf großen Themen kümmern, die werden nicht für immer ihren Job so machen, sondern wir werden auch rotieren. Mhm. Also dieses aus der Komfortzone heraus und immer wieder weiter lernen, selbst lernen und auch da ein Beispiel sein, ein Role Model für andere war mir sehr wichtig und das hat bisher ganz gut funktioniert.
Mhm. Also es war so ein bisschen jetzt dann, dass du sagst, am Anfang war es so, dass es nicht so richtig treibend war. Also das wolltest du schaffen, dass es L&D so eine treibende Kraft ist. Und das ist jetzt zum einen gelungen, indem du eben diese Rollen, indem du viel Ownership gegeben hast in Rollen und indem ihr euch näher mit dem Fachbereich eben einfach durch dieses Co-Creation-Modell, dass ihr da näher rein Zeit, dass es dadurch einfach schon einen ganz anderen Drive gibt.
Ganz genau, ganz genau. Und auch auf der anderen Seite ganz klar die Abgrenzung, die inhaltliche Verantwortung für diese Themen, die liegt ganz klar im Fachbereich. Also mit dieser Rolle des Kompetenzmanagers im Fachbereich ist auch ganz klar, dass der Fachbereich am besten beurteilen kann, welche Kompetenzen im Fachbereich wichtig sind. Das können wir nicht. Wir schaffen den Rahmen, wir schaffen den technologischen Rahmen, wir schaffen den konzeptionellen Rahmen, wir konsolidieren die Themen. Aber am Ende muss der Fachbereich wissen, was für ihn wichtig ist. Das ist eine ganz klare Verantwortung. Und auch da hat sich das Mindset im Fachbereich verändert.
Mhm. Und jetzt hast du gesagt, auch die Leute bleiben nicht immer in ihrer Rolle. Also wer jetzt für Marketing zuständig ist, kann dann irgendwie nächstes Jahr dann aber in die Produktion gehen. Das ist ja immer diese Veränderung, immer Neues lernen. Gibt es da Widerstände oder sagt da jeder, ja, ich freue mich immer, was Neues zu haben?
Veränderung hat immer erstmal, nein, das ist jetzt falsch, Veränderung hat nicht immer einen Widerstand, aber natürlich ist nicht immer jeder gleich offen für Veränderung. Und natürlich gab es da Widerstände. Aber auch da muss ich sagen, habe ich ein fantastisches Team, das diese Veränderung auch annimmt. Und wir sehen die Wertschätzung auch letztlich auf der anderen Seite im Fachbereich, die auch da sagen, okay, wir gehen diese Veränderung mit, weil sich natürlich für die Leute im Fachbereich dann auch ein Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin verändert. Die haben jetzt jahrelang zusammengearbeitet und haben da auch eingespielte Prozesse, aber halt auch so ihre blinden Flecken. Und dementsprechend ist da auch der Fachbereich immer gut mitgegangen oder die Fachbereiche. Aber klar, es gab natürlich Widerstand, ne? Also.
Und vielleicht so, was war da für dich? Du sagst jetzt, du hast ein tolles Team, die waren schon offen, aber was war für dich so der größte Hebel, um diese Widerstände abzubauen? Gab es da so eine Sache, wo du gemerkt hast, das hat wirklich geholfen?
Ich glaube, es ist nicht die eine Sache. Ich glaube, es ist eine Kombination. Mein Argument ist immer, je breiter der Horizont, je größer der Erfahrungsschatz, umso eher kann ich mich auch weiter im Unternehmen entwickeln und habe viele Möglichkeiten und viele Chancen, auch Sichtbarkeit im Unternehmen zu bekommen. Im Konzern ist das natürlich immer aus meiner Sicht wichtig, dass man seine Perspektiven wechselt und dass man auch ein Netzwerk hat. Und insofern sehe ich das eher als Vorteil, der mitkommt in so einer Rochade, die gemacht wird, um einfach auch viele andere Menschen kennenzulernen, sein Netzwerk zu erweitern, seine Perspektiven und damit natürlich auch sein Profil.
Und wie ist es euch gelungen, jetzt dann auch wirklich das Business mitzunehmen? Also nicht nur dein Team, sondern auch Vertrauen aufzubauen, dass L&D jetzt anders arbeitet. Du hast eben schon kurz angesprochen, auch in den Fachbereichen kam ein Mindset-Shift. Wie ist der gelungen?
Ja, wir hatten natürlich auch ein Stück weit mit einer sehr langen Historie zu kämpfen. Es gibt immer noch, unser Team heißt seit 1.1.2023 Global Learning Campus. Davor waren wir viele, viele Jahre, ich weiß nicht wie lange, 20 mindestens, waren wir die BSH Academy. Und es gibt immer noch Menschen, die heute sagen, aber bei euch in der Academy. Also,
ja,
ne, es ist immer noch sehr tief drin. Und ich kann das auch keinem verübeln. Das ist auch total in Ordnung. Also wir hatten natürlich damit zu kämpfen, dass eine gewisse Wahrnehmung aus der Vergangenheit entstanden ist. Und das Mindset war hin und wieder, was wir vorgefunden haben, auf der Lernerseite im Fachbereich war, wir haben eine kleine Anekdote, die ich immer wieder sage und gerne erzähle. Und anhand dieser Anekdote wird, glaube ich, klar, wie es früher war und wie es heute ist. Wir haben immer wieder Anfragen bekommen, was habt ihr denn für Trainings im Kloster Zangberg? Also wir haben eine Weiterbildungsstätte, das ist ein Kloster, das wir ein bisschen außerhalb von München, in der Nähe von Mühldorf, in wunderschöne Location und toll, weil dort kann man sich wirklich auf das Thema Training konzentrieren und lernen. Also wirklich diese Classroom-Trainings, die noch stattfinden, die wir dort anbieten, die sind besonders. Und es ist tatsächlich so, dass wir zu Beginn noch Anfragen hatten, was habt ihr denn wieder für Trainings im Kloster? Ich muss unbedingt mal wieder raus. So, also es war schon so ein bisschen Trainingstourismus. Das kam nicht so häufig vor, aber es kam vor und es zeigt so ein Stück weit, so ist es halt früher gemacht worden irgendwie. Ne?
Ja.
Und das hat sich komplett verändert. Also natürlich sind wir noch dort draußen und natürlich haben wir dort tolle Trainings in unserem Leadership-Programm, in unserem Talentprogramm, um über das Inhaltliche hinaus auch eine schöne Location zu bieten, um einfach dort diese memorable Moments unseren Leuten zu geben. Aber das Mindset hat sich tatsächlich deutlich verändert hin zu: Ich brauche zum Thema XY Inhalte, was gibt es? Also die Beraterrolle, die wir einnehmen, ist mittlerweile nicht mehr mit so einem kleinen Reisebüro-Touch, sondern tatsächlich sehr inhaltlich. Welche Anbieter gibt es, welche Themen? Das hat sich deutlich verändert.
Ja. Wenn wir jetzt mal noch kurz auf die Lerninhalte schauen. Also du hast ja gesagt, ihr seid praktisch auch von lokalen, also global ist alles bei euch gebündelt und ihr habt den Standard. Wie schafft ihr es denn dann trotzdem noch diese lokale Relevanz zu haben und da nicht Defizite, also Qualitätseinbuße dann bei dem globalen, lokalen zu haben, wenn man den globalen Standard hat, so rum?
Ja, Das ist natürlich immer die One-Million-Dollar-Question. Wie bekomme ich bei einem globalen Standard immer noch eine Qualität hin, die in jedem Land wunderbar funktioniert? Ich glaube nicht, dass wir da bisher den Königsweg gefunden haben. Wir versuchen auch da eben gute Standards zu setzen in den großen Themen, die wirklich auch global relevant sind. Das sind natürlich die Talentprogramme, das sind die Leadership-Programme, das sind große Themen wie AI, wo wir sagen, okay, das sind Themen, die sind überall relevant, aber auch da, AI ist nicht gleich AI. AI im Anwenderbereich ist schon mal grundverschieden im Marketing, wie in der Qualität, wie in der Produktion und dann natürlich auch in der Anwendung in Ländern wie China, die deutlich weiter sind, deutlich reifer als manch anderes Land. Insofern, ich glaube, dass wir bisher gute globale Programme jetzt ausgerollt haben und das hat auch eine Weile gebraucht, um ehrlich zu sein. Wir hatten die nicht von Tag 1. Wir sind gestartet in 2023 auf eine Reise, die erstmal im ersten Jahr sehr viel damit zu tun hatte, wie wir uns als Team und mit den Fachbereichen finden. In Jahr 2 war das ganz große Thema globale Lernplattform und parallel dazu, okay, welche Themen können wir jetzt wirklich in die Länder dadurch ausrollen und dann auch, welche globalen Programme brauchen wir? Und da ist eben Führung und Talent ganz wichtig. Vor allem für uns als Unternehmen, das um Talente kämpft, ist natürlich wichtig, dass wir auch Talente halten, Führungskräfte entsprechend strukturiert aufbauen. Wir sind Teil des Bosch-Konzerns, das heißt, wir haben ein Leadership-Programm, das über die BSH-Grenzen hinweg auch sehr synchron ist mit dem Führungsprogramm und auch dem Talentprogramm von Bosch. Und damit ermöglichen wir natürlich auch unseren Talenten, unseren Führungskräften in Richtung Bosch Türen aufzumachen und andersrum eben den Kolleginnen und Kollegen von Bosch eben auch innerhalb der BSH Türen aufzumachen. Und das ist für uns, und da sehen wir die Rolle von L&D natürlich auch als Servicerolle jetzt quasi Gesamt-HR gedacht, über einen Lebenszyklus eines Mitarbeitenden hinaus ganz als eine ganz wichtige, also eben Inhalte zu bieten und Programme zu bieten, die dafür sorgen und darin einzahlen, dass wir Talente innerhalb der BSH und des Bosch-Konzerns entwickeln, halten, Wissen halten und entsprechend damit auch unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern. Also da sehen wir auch L&D als strategische Rolle, die auch wirklich auch in unserer Strategie verankert ist.
Ja, also ihr habt vor allem jetzt bei den Sachen, die euch strategisch wichtig sind, mal globale Standards geschaffen, wie jetzt eben Talententwicklung.
Ja. Und natürlich haben wir, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, es gibt einfach auch lokale Themen, die immer lokal bleiben werden.
Ja.
Also wir haben nicht den Anspruch, dass wir nur noch über globale Standards arbeiten. Es wird immer wieder Themen geben, die sehr lokal, sehr relevant sind oder nur für einen Fachbereich lokal relevant sind. Das wird immer so sein. Und dem würden wir auch immer Rechnung tragen. Also ich sehe nicht, dass wir jetzt nur noch mit globalen Programmen arbeiten und alle lokalen Varianten irgendwie abschaffen. Das sehe ich nicht.
Ja, da macht es dann den Mix tatsächlich, ja. Genau. Wenn du jetzt nochmal auf das ganze Transformationsprojekt schaust, was würdest du genau so wieder machen und was vielleicht nicht? So als Abschlussfrage.
Ja, ich würde auf jeden Fall wieder sehr nah am Fachbereich sein. Ich würde, auch wenn es immer noch ein bisschen abgedroschen ist, agil zu arbeiten, mittlerweile, ich würde nach wie vor daran festhalten, zu sagen, auch wenn es erstmal eine Veränderung ist, wenn es aufwendig ist, sehr nah in Co-Creation mit dem Kunden zu arbeiten. Ich würde noch mehr in Austausch gehen, noch mehr kommunizieren. Und ich würde aus der heutigen Sicht, was natürlich zur damaligen Zeit noch nicht so entwickelt war, ich würde Technologie noch stärker nutzen, um die Teams effizienter zu machen. Heute haben wir natürlich mit KI die Möglichkeit, deutlich schneller zu arbeiten und KI auch besser zu nutzen. Das würde, wenn wir heute starten, nochmal ganz anders aussehen.
Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit und das spannende Interview.
Sehr gern.
Das war eLearning Inc., der Corporate Learning Podcast, präsentiert von der Share EMC. Ihr könnt den Podcast direkt in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.